war der Moment, in dem ihr heute Morgen aufgewacht seid? Klar ist, irgendwann muss das Wachwerden ja begonnen haben. Ihr habt ja geschlafen vorher. Klar ist auch, ihr habt euch nicht entschieden aufzuwachen. Etwas erwachte. Und erst hinterher könnt ihr sagen, so, jetzt bin ich wach, ich bin aufgestanden. Im ersten Moment, in dem sich die Augen öffnen und nicht ihr die Augen aufgemacht habt, konntet ihr nicht einmal wirklich ich sagen. Aber euer Atem ging, alles war vorbereitet, körperlich, geistig, mental, emotional. Und bevor ihr Zeit hattet, euch zu erinnern, wer ihr eigentlich gestern und in all den Jahren davor gewesen seid, bevor also die ganze prächtige Maschinerie des Ichs hochgeladen wurde und in Gang kam, mit ihren Plänen und Sorgen und To-Do-Listen und einer sorgfältig gepflegten Auffassung davon, wer ihr seid, war da einfach ein Aufwachen. Eine Art von rudimentärer Wachheit. Ohne Besitzer, ohne klar konturiertes Ich. Jeder und jede von euch kennt das. Und kaum jemand redet über diesen Moment, weil er so nebensächlich unbedeutsam scheint, vielleicht, weil noch keiner richtig zu Hause ist. Denn erst danach fängt ja die übliche Geschichte erst wieder an mit einem Ich. Man erkennt vielleicht die Einfachheit dieser Erfahrung des Aufwachens, schreibt der Philosoph Thomas Metzinger, aber nicht gleich die Tiefe. Denn die Tiefe dieser Erfahrung ist das, was häufig als reines Bewusstsein bezeichnet wird. Einem Zustand, den Thomas Metzinger in seinem Buch Der Elefant und die Blinden mit Blick auf das Aufwachen so beschreibt. Was ist die allererste bewusste Erfahrung im ersten Bruchteil einer Sekunde, bevor Sie sich überhaupt daran erinnern, wer Sie sind und was Sie heute tun werden? Bei mir selbst ist es so, dass ein Teil der Phänomenologie des Aufwachens aus dem traumlosen Tiefschlaf aus einer Art von epistemischem Urgefühl besteht, nämlich der Erwartung, dass Wahrnehmungszustände jetzt sehr bald eintreten werden, dass man nun offen für die Welt und sich seiner Erkenntnisfähigkeit bewusst ist. Zur allerersten Erfahrung gehört auch, dass man in der Lage ist zu erkennen, wo man ist und wie spät es ist. In ein paar Millisekunden wird man auch wissen, wer man ist. Phänomenologisch gesehen ist der Übergang von der Bewusstlosigkeit in den Wachzustand durch eine intuitive, sehr subtile Vorahnung gekennzeichnet, die man vielleicht als die phänomenale Vorahnung des Ich-Gefühls bezeichnen könnte. Es handelt sich bei diesem besonderen Aspekt um eine Erwartung nicht nur von Wissen, sondern von egoischer Selbsterkenntnis, jedoch bevor sie sich tatsächlich manifestiert. Das Erstaunliche dieses Zustands ist also seine Offenheit. Man wird sich, wenn dieser kurze Moment abklingt und vorbeigeht, jedoch an seine bisherigen erinnerten Erzählungen halten oder einmal eine Art von neuem Narrativ, also von autobiografischem Selbstmodell schaffen müssen, denn sonst wüsste man ja nicht, wer man ist. Aber die allerersten Momente des Tages, die sind von einem anderen Zustand gekennzeichnet, von einem Zustand des Zu-sich-Kommens, der eine Art reines Bewusstsein ist, das im Grunde genommen noch selbstlos, ohne Ich, nicht egoisch, wie Thomas Metzinger sagt, ist. Dieser Zustand des Aufwachens, eines reinen, klaren, aber nicht dualen Bewusstseins ohne Besitzer, ist in gewisser Weise einer der zentralen Zustände tiefer Meditation, bei der es zumindest in den buddhistischen Varianten beim Erwachen geht. Und erst dann, nach dem Erwachen, geht es richtig los mit dem Üblichen. Ich muss jetzt zurückrufen. Mist, das habe ich gestern ja nicht mehr gemacht. Und die E-Mail habe ich vergessen zu beantworten. Und übrigens, ich freue mich total auf den Geburtstag im Büro. Aber scheiße, mein Knie tut wieder weh. Mist. Haben wir heute echt schon Donnerstag? Nee, wirklich Mist, es ist Mittwoch. Heute Abend ist Prüfung. Also, bald ist euer Ego wieder in seiner ganzen Pracht zu Hause, ist eingezogen ins Bewusstsein und hat mit Plänen und Zielen den gesamten Raum des Bewusstseins für sich beschlagnahmt. Und auch wenn es anfangs noch langsam läuft, spätestens nach dem Kaffee oder Tee seid ihr wieder vollständig zusammengesetzt. Ihr seid weiter bereit für einen neuen Tag mit einem unerschöpflichen Ich, einem zielstrebigen Ich-Sein. Bereit weiterzumachen und dem großen Zweck der Dinge zu folgen. Nur, was ist das? Gibt es einen solchen Zweck überhaupt?
Skobel. Über wozu? Nachdenken über den Zweck.
Genau davon handelt das ungewöhnliche Buch Wozu? Eine Philosophie der Zwecklosigkeit des Philosophen Michael Hampe. Ein ungewöhnlich ehrliches und zugleich präzises Buch. Seine Antwort auf den großen Zweck lautet: Wir sind oder wir werden schlicht abgerichtet. Von dem Moment an, in dem wir zu sprechen lernen, setzt sich bereits die Sprache in uns fest wie ein Pilz und beginnt mit ihrem Programm, auch uns insgesamt zu bestimmen. Und dieses Programm hat ein dominantes Merkmal, nämlich den Zweck. Alles muss für etwas sein. Der Wald ist für Holz. Der Fluss ist für Strom. Andere Menschen sind für uns, naja, das hängt jeweils von der Einstellung und Situation ab. Stille ist gut für die Erholung, damit man montags wieder produktiv sein kann. Meditation ist für die Stressreduktion. Und die Liebe ist für, kann man lange drüber nachdenken. Wir haben uns noch nicht ganz geeinigt, aber wir arbeiten daran. Das ist es, was Hampe die Rede nennt, also den Diskurs, das Gerede, den endlosen inneren Monolog, der bewertet und kategorisiert und plant und projiziert und niemals, niemals einfach nur ruht. Und das bedeutet auch, ohne Zweck ist. Worum es geht, ist das Unterscheiden bzw. das unterscheidende Werten und Bewerten von allem. Für uns gibt es, ähnlich wie beim noch unterschiedslosen reinen Bewusstsein, kein Bewusstsein vor der Rede, kein Bewusstsein vor dem unterscheidenden Denken, das uns dann fest im Griff hat. Zum Unterscheiden gehört vor allem die Unterscheidung zwischen Ursache und Wirkung und damit von Mittel und Zweck. Doch wer oder was verpflichtet uns eigentlich dazu, in allem einen Zweck, ein Wozu zu folgen? Es ist dieses Denken in Mitteln und Zwecken, schreibt Hampe, das sich den Menschen aufzwingt, weil sie als endliche Wesen permanent nach Ressourcen für ihre Selbsterhaltung suchen müssen. Und das führt nach Spinoza, Zitat, zu der Verblendung, die ganze Welt sei auf Menschen hin geordnet als eine mögliche Ressource ihrer Existenz. Wozu das führt, sehen wir gegenwärtig. Stichwort Ressourcen, Klimawandel und so weiter. Genauso scheint es eben, leben wir auch heute. Es ist ein Zweck, der uns aufgeweckt hat am Morgen. Er hat uns geweckt, hat uns unsere Identität zurückgegeben, alles ordentlich gefaltet, fertig zum Anziehen.
Aristoteles ist schuld, aber wir machen weiter.
Es war Aristoteles, der uns das alles eingebrockt hat. Ein großartiger Denker, keine Zweifel. Aber Aristoteles schaute auf die Welt und sah überall Zwecke. Nichts als Zwecke. Seitdem denken wir seit über 2500 Jahren in seiner Spur. Die Eichel hat einen Zweck, nämlich Eiche zu werden. Das Auge hat einen Zweck, nämlich zu sehen. Der Mensch hat einen Zweck, nämlich zu gedeihen, seine vernünftige Natur zu entwickeln, sein Telos zu erreichen. Telos heißt Ziel, Zweck, taucht bei Aristoteles häufig auf. Insbesondere der Westen sagt, ja, genau so ist es. Das ist das richtige Bild vom Menschen. Im Grunde haben wir 2000 Jahre Zivilisation genau darauf gebaut, auf dieses Zweckdenken. Wissenschaft und Demokratie und Medizin, aber auch Kolonialismus und Industrialisierung und die systematische Verwandlung von allem Lebendigen in eine Ressource. All das dient der einen Logik des Zwecks. Wenn man erst einmal glaubt, das Universum sei um Zwecke, in Klammern um unsere Zwecke natürlich, herum organisiert, es habe ein klares Ziel, Telos, eine Richtung, ein bestimmtes Ziel aller Ziele. Irrtum. Wenn alles nützlich ist und sein sollte, ist es natürlich völlig zwingend zu fragen, nützlich wofür? Denn dieses Wofür ordnet ja dann alles, was wir denken oder tun, in Hierarchien der Nützlichkeit. Höhere Zwecke, niedere Zwecke, wertvoller, weniger wertvoll. Darwin kritzelte in sein Notizbuch, benutze niemals wieder die Wörter höher und niedriger. Das ist klug, denn von seiner Warte, von der Warte der Biologie aus, sah die Welt natürlich anders aus. Denn die Evolution hat ja keine Richtung, kein bevorzugtes Ergebnis. Der Mistkäfer ist nicht niedriger als der Philosoph. Er arbeitet auf nichts hin. Und genau an dieser Stelle kommt erneut der niederländische Philosoph Baruch Spinoza ins Spiel. Geboren 1632 in Amsterdam als Sohn iberischer Juden aus Portugal, gestorben 1677 in Den Haag. Er verdiente seinen Lebensunterhalt mit dem Drehen und Schleifen optischer Linsen und galt als der beste Linsenschleifer Europas und baute ebenso Mikroskope wie Fernrohre, wurde wegen seiner bibel- und religionskritischen Ansichten jedoch aus der jüdischen Gemeinde, aus der Amsterdamer Synagoge, ausgeschlossen. Er war einer der ersten sogenannten säkularen Juden, dessen Hauptwerk Ethik und Tractatus Politicus sowie Tractatus de Intellectus Emendatione, also Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes, ihn weltberühmt machten. Spinoza war der Ansicht, dass Zwecke menschliche Fiktionen seien. Und zwar alle. Wir projizieren sie lediglich auf eine Natur, die selbst keinerlei Zwecke hat. Denn Gott bzw. die Natur, und Spinoza benutzt beide Begriffe wechselseitig, Deus sive natura, sagt er, diese Natur will nichts, verfolgt nichts, bewegt sich auf nichts zu. Es ist reine, zwecklose, absolut absichtslose Kreativität. Wie ein Tanz, der einfach tanzt oder den Mann tanzt, den wir tanzen. Wie ein Lied, das singt, weil es Lied ist. Und Hampe, der in seinem Garten sitzt und einen Vogel zwischen zwei Bäumen fliegen sieht, findet dieses Bild, das Kaleidoskop, die unendliche Transformation, die nirgends ankommt, die immer schon genau das ist, dieses verändernde Wechselspiel. Und etwas löst sich in ihm. Nicht, weil das Leben bedeutungslos wird, sondern weil die Frage nach dem letzten Sinn aufgehört hat, ihn zu verfolgen. Das schildert er in seinem Buch. Die Erleichterung, die eintritt, wenn alle Zwecke verschwinden, schreibt er, ist eine völlig andere als die, die eintritt, wenn ein Zweck endlich erreicht wird.
Zwecklos.
Hampe argumentiert, dass der Gedanke, dass sich alle Erscheinungen einfach nur zu Mustern, zu Ordnungen zusammenfügen, vollkommen plausibel ist. Es handelt sich dabei um Muster, die wiederum aus Mustern bestehen und werden, das heißt zu neuen Mustern führen und sich auf diese Weise in der Zeit fortsetzen. Alles, was existiert, sind solche Muster. Das Gedankenspiel ergibt ein Bild, dass all diese Muster, Zitat, entstehen und vergehen, also beweglich sind, sodass, wenn ich mir die Welt so vorstelle, sie in einer ständigen Umbildung begriffen ist, in der auf unterschiedlichsten Ebenen sich manches wiederholt, anderes als etwas ganz Neues erscheint, dass diese Transformationen immer so weitergehen, dass es kein letztes kleines und kein letztes großes Muster als das Ziel von all dem gibt, ja, dass dieses nach oben und nach unten gehende Unendlichkeiten, die Rede von groß und klein, ganz ihren Sinn zu verlieren scheint, das Ganze keine Hierarchien enthält und tatsächlich auch auf nichts hinausläuft. Es also gleichgültig ist, ob man sich auf der Ebene der Atome, der Menschen oder der Galaxien befindet. Dieses Gedankenspiel ergab ein Bild, unter das ich mich, warum auch immer, stellen konnte, als es in mir entstanden war und in das ich mich auch gerne selbst hineinprojizieren würde. Das schreibt Michael Hampe. Aber offenbar, fährt er fort, ertragen wir dieses Bild nicht. Wir wollen nicht einfach Teil einer sich fortpflanzenden, fortlaufenden Transformation sein. Wir wollen irgendwo ankommen, endlich. Aber kann ich wissen, wo ich ankommen soll? Spinoza war der Ansicht, dass alles und wir alle in einem beweglichen, bunten Gott oder die Natur, Deus sive natura, sind, wie auch immer man es zu nennen beliebt. Aber all das läuft am Ende eben auf nichts hinaus. Kein Zweck, kein Ziel.
Der blinde Fleck aus buddhistischer Sicht.
Ja, und ich ahne, was ihr jetzt denkt. Ja, ist ja alles sehr interessant, was du da sagst. Aber morgen sitze ich wieder im Büro und leite ein Meeting. Oder morgen muss ich den neuen Wärmetauscher eines Kunden einbauen. Doch es gibt eine Weltanschauung, die die Wirklichkeit genauso sieht, wie Michael Hampe oder Spinoza sie beschrieben haben. Shukei Matsumoto ist ein buddhistischer Mönch, der in Kyoto lebt, Autor des jüngst erschienenen Buches Die Kunst des achtsamen Miteinanders, was wir von buddhistischen Mönchen über Gemeinschaft lernen können. Mit ihm und einem Freund saßen wir kürzlich bei einem guten Essen und Sake bei ihm zu Hause in Kyoto, als wir auf die Idee dieses Gerüsts des Wozu, der Ziele aller Ziele, zu sprechen kamen. Also eine Art Maschine, die alles, jeden Baum, jeden Menschen, jeden Moment der Stille, in etwas verwandelt, das nützlich für etwas anderes ist. Dieser Apparatus ist außerordentlich kompetent und nützlich, denn er hat der Menschheit eine Reihe von Dingen beschert, Mittel zu einem Zweck wie Antibiotika, Flugzeuge, das Internet und so weiter. Man sollte das also nicht unterschätzen. Aber all das hat einen riesigen blinden Fleck. Von ihm aus kann die, sagen wir mal, rohe, vibrierende, absolut unnötige Tatsache, dass überhaupt irgendetwas existiert, nicht verstanden werden. Dass es überhaupt einen Sonnenuntergang gibt, mit welchem Zweck? Dass der Vogel von einem Ast zum anderen fliegt. Was für ein Zweck hat das? Dass wir genau jetzt in diesem Moment durch diese Ausgabe eines YouTube-Kanals hier sind, und irgendwie zusammenfinden. Der Apparatus schaut auf den Vogel und sieht, okay, Zugmuster, Territorialverhalten, Indikatoren für Ökosystemgesundheit, guter Zweck. All das ist aus Sicht der Wissenschaften ja nicht falsch. Und für den, der Vögel jagen will, auch nicht nützlich, da ist ja ein Vogel. Aber der Vogel, der wirkliche Vogel, sein schieres, unerklärliches Dasein, wird von all diesen Überlegungen überhaupt nicht berührt. Warum lassen wir uns davon nicht nur berühren und anfassen, sondern bestimmen? Was ist in der Moderne eigentlich passiert, dass dieser Apparatus, dieses Gerüst und Gestell, wie Heidegger sagen würde, derart dominant wurde, scheinbar total und so unentrinnbar geworden ist, dass wir nahezu die Fähigkeit verloren haben, das, was ist, überhaupt aus sich heraus wahrzunehmen, einschließlich von uns selbst, ohne gleich so in einen Zweck einzuordnen, ein Wozu. Wie beim Aufwachen verlieren wir offenbar die Fähigkeit, als ein offenes, einfaches Bewusstsein zu leben und in der Welt zu sein, ohne sie sofort in Projekte, in unser Projekt zu verwandeln. Was natürlich auch für solche Gegenbewegungen wie Achtsamkeit gilt, denn auch Mindfulness wird ja inzwischen von einem neoliberalen Apparat verschluckt, eingespannt in einen Zweck, der Achtsamkeit einbaut, um mehr zu leisten, um sich besser orientieren zu können, um entspannter zu leben und so weiter und so fort. Manche meditieren nur, um ein besserer Leader, eine bessere Geschäftsfrau, ein besserer Mensch zu werden. Die Flucht aus der Falle wird dann zum neuesten und raffiniertesten Teil genau dieser Falle. Und sie schnappt zu, denn das unterscheidende Bewusstsein oder Denken dominieren am Ende. Der unterscheidende Geist schneidet die Welt weiter in Stücke, seine Stücke benennt und ordnet sie je nach Zwecken und Werten und weist ihnen dann einen endgültigen Wert zu. Aber ist diese Art der Einteilung der Welt, unsere moderne Alltagserfahrung, überall um uns herum, tatsächlich repräsentativ für die Struktur der Wirklichkeit insgesamt? Und das fragt nicht nur Michael Hampe in seinem wirklich starken Buch. Auch Shukei Matsumoto, der Mönch, stellte diese Frage. Aus buddhistischer Perspektive ist es nicht falsch, so zu denken, und in vielerlei Hinsicht ist es natürlich auch notwendig. Ohne Mittel-Zweck-Denken können wir jetzt zum Beispiel nicht mit dem Auto von A nach B fahren, nichts lernen, vielleicht auch dieses Video gar nicht produzieren. Aber, und dieses Aber ist wirklich fett und riesig, sagte er, diese Art des unterscheidenden Denkens ist nicht der einzige Modus, in dem wir leben. Und es ist zweifellos nicht der tiefste. Unter dem unterscheidenden Geist oder in Hampes Sprache unter der Rede, also dem, was wir mit Sprache inhaliert haben, zu leben ist etwas anderes, als in einer Wirklichkeit zu sein. Das heißt, aufzuwachen, ohne sofort alles zu ordnen, alles einzuspannen, alles Zwecken, Zielen des Ichs unterzuordnen. Ihr erinnert euch an den Anfang, an das, was Thomas Metzinger im Einklang mit der Tradition Minimal Phenomenological Experience nennt, also minimalstes, grundsätzliche phänomenologische Erfahrung, reines Bewusstsein. Und das beinhaltet ein Leben dies bzw. jenseits der Zweckbestimmungen, die es in diesem Moment hinter sich gelassen hat. Dieser Zustand, ihr erinnert euch an das Aufwachen, ist zwecklos und nicht egoisch, das heißt nicht von einem Ich bestimmt. Er ist da, bevor unsere Geschichte und unsere Geschichten wieder beginnen.
Jürge oder ungehinderte Freiheit.
Die Japaner nennen das Jinen Hone, die Dinge, die natürlich so sind, wie sie sind. Shinran, ein Mönch des 13. Jahrhunderts, zeigte darauf als den Grund der Existenz, den kein Projekt je erreicht, aber auch kein Projekt je erschüttern kann. Shukei Matsumoto formuliert es unlängst in einem Essay bei Substack mit Blick auf unser Gespräch so: In der Welt zu sein, aber nicht von der Welt. Wir sind vollständig in der Welt, überhaupt keine Frage. Wir haben Körperverpflichtungen, Arbeit, Hypotheken, die bezahlt werden müssen, Menschen, die es gibt, die sich auf uns verlassen und auf unsere Verlässlichkeit zählen und so weiter. Wir sind in all dem. Und so zu tun, als ob wir es nicht werden, ist keine Spiritualität, sondern das ist reine Flucht, ja, Blindheit vor der Wirklichkeit. Und dennoch, sagt Shukei Matsumoto, sind wir nicht von der Welt. Das heißt, wir sind nicht ganz und gar und vollständig dieser Apparatus der Zwecke, eingerichtet, eingespannt, optimiert oder optimierbar, ein gebrandeter Teil, der je nachdem, in dem einen oder anderen System dann Verwendung findet. Und wenn er Verwendung findet, auch gut ist als Mensch. All das ist wie ein Mantel, den wir tragen. Ein zuweilen durchaus nützlicher Mantel, wenn es regnet, ja, Mittelzweck. Aber wir sind nicht dieser Mantel. Shukei Matsumoto nannte es das innere Mönchtum, das wir entwickeln sollten. Kein Rückzug in eine Höhle, in eine irgendwie jenseitige Wirklichkeit, nicht das Kündigen des Jobs, sondern deine Rolle tragen, wie ein Schauspieler eine Figur trägt, vollständig der Aufführung hingegeben und gleichzeitig im Wissen, wenn der Vorhang fällt, sind wir immer noch da, aber nicht in diesem Schauspiel. Und wir waren da, als wir erwachten. Wir waren da, bevor die Rolle begann. Es ist dieser Raum, in den das Ego nicht dazwischen tritt, aus dem es sich heraushält, um den es im Erwachen, und diesmal nicht nur im morgendlichen Erwachen, sondern im Sinne des Buddhismus verstanden, geht. Weil es nicht dazwischen tritt, das Ich, existieren wir frei und unabhängig. Es kommt nur darauf an, diese Seite unseres Lebens auch zu kultivieren. Das ist unsere eigentliche Arbeit, wenn man so will, die Arbeit des Erwachens. Shukei Matsumoto schreibt, so wie Georges Bataille von einer Souveränität sprach, die sich gänzlich von der Dimension des Nutzens unterscheidet, die die Gegenwart für zukünftige Zwecke prägt, so ist menschliches Handeln, wenn wir uns von der strengen Kausalität des Um des Willen lösen, nicht mehr auf bloße Arbeit beschränkt. Es öffnet sich zu einem rein zweckfreien Yuge, was aus dem Japanischen übersetzt so viel wie ungehinderte Freiheit bedeutet. Es ist ein stilles Streben, das sich von einem Wettstreit um das Erreichen von etwas wegbewegt hin zum einfachen Beschreiten des eigenen Weges der Meisterschaft. Meisterschaft bedeutet hier jedoch nicht, dass man seine Fähigkeiten verfeinert, um seinen Wert zu steigern. Es bezieht sich vielmehr auf einen Zustand, in dem man tief und ganz in die Handlung selbst eintaucht, eingetaucht ist, ohne dabei einen Nutzen daraus ziehen zu wollen. Worum es geht, ist also den festen Griff um das Ziel, das was Aristoteles Telos nannte, zu lockern. Es mag im ersten Moment paradox erscheinen, weil es sich ja als ein Bemühen präsentiert. Doch es bedeutet weder in eine ziellose Leere oder den Nihilismus abzugleiten, als sei das ein Ziel, noch einfach das eine Ziel gegen ein anderes einzutauschen. Im Gegenteil, es geht einfach um ein allmähliches Wegfallen lassen, eine fundamentale Veränderung der Einstellung weg von einer konsum- und zweckorientierten Lebenseinstellung, die alles in Mittel und Zwecke einspannt und damit andere zermürbt und objektiviert. Worum es geht, ist in den Worten von Shukei eine Akzeptanz des Lebens als eines Prozesses der Fermentation, das heißt, ein Prozess, in dem sich die Grenzen zum anderen und zur Umwelt allmählich in ihrer harten Form verschieben und aufzulösen beginnen. Diese Fermentation macht einer Ganzheit Platz. Sie ist kein bequemes Mittel, um irgendwas, ein besseres Ergebnis oder Innovation oder was auch immer hervorzubringen. Sie bedeutet vielmehr, den Verlust von Sinn zu ertragen und einfach weiter gemeinsam in dieser Ganzheit zu existieren, ohne überhaupt zu wissen, wozu sie letztlich nützlich sein könnte. Gerade in dieser durch und durch zweckfreien und ungehinderten Freiheit liegt der wahre Ort unserer Zugehörigkeit, nachdem wir dem Gefängnis der Nützlichkeit entkommen sind.
Am Ende das Leben.
Letzter Gedanke. Ludwig Wittgenstein, mit dem Michael Hampe sein Buch eröffnet, notierte am 6. Juli 1916 in seinem Tagebuch: Der erfüllt den Zweck des Daseins, der keinen Zweck außer dem Leben mehr braucht. Also nicht, der erfüllt seinen Zweck, der etwas erreicht hat. Auch nicht, wer was verstanden hat, sondern wer die Frage nicht mehr braucht. Und das ist das Ende der Geschichte, auch unserer Geschichten. Oder vielmehr das Ende der Notwendigkeit, überhaupt eine Geschichte haben zu müssen. Denn das Universum hat keinen Zweck. Es ist in diesem Sinn sinnlos. Und gerade das ist keine schlechte Nachricht, sondern befreiend, wie Shukei sagte. Wir sind eine besondere, vorübergehende, schwindelerregend unwahrscheinliche Konfiguration aus Materie und Bewusstsein. Und wir schwimmen drin. Aber wir schwimmen nicht auf etwas zu, nicht von etwas weg. Wir schwimmen, aber es ist nicht das Ziel, irgendwo anzukommen. Am Morgen, wenn die ganze Geschichte wieder anläuft, also wenn es beginnt mit den E-Mails, den Meetings, wenn der ganze prächtige Zirkus unseres Ichs und unseres ganzen Lebens wieder einsetzt. Werden wir tun, was getan werden muss, aber es gibt einen Moment, vielleicht wirklich nur einen kleinen Moment, in dem sonnenklar ist, dass noch keine Geschichte begonnen hat. Nicht schon wieder, aber wir sind trotzdem da. Einfach nur Wachheit ohne Besitzer. Wie der Vogel auf dem Ast. Wie der Atem, der schon ging, ehe wir da waren und der uns trug die ganze Zeit. Das ist es, was der Apparat niemals berühren kann. Und das ist es, was wir kultivieren sollten. Und das ist es, was niemals wirklich in Gefahr ist. Und tschüss.
Skobel von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieses Projekt von der gemeinnützigen Stiftung AVE, dem Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit und Engagement. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.